Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Am dritten Tag des internationalen Militäreinsatzes gegen das Gaddafi-Regime in Libyen zeigt sich die NATO tief zerstritten. In Sondersitzungen ringen die Botschafter der Allianz schon seit Tagen darum, ob und in welcher Form die NATO sich beteiligt und ob sie die Führung übernehmen soll. Die Initiative für den Militäreinsatz war zunächst vor allem von Frankreich, den USA und Großbritannien ausgegangen. Inzwischen haben sich auch andere Staaten der sogenannten Koalition der Willigen angeschlossen.
Die Flaggen vor der NATO wehen fast immer in dieselbe Richtung. Für die Politik ihrer Mitgliedstaaten gilt dies heute weniger denn je. Die Libyen-Frage hat das Bündnis in eine tiefe Krise gestürzt. Welche Rolle die NATO gegenüber Libyen spielen soll, ob überhaupt eine, wie sie mit der kämpfenden Koalition zusammenwirken soll, darüber ist hinter den Kulissen ein bitterer Streit entbrannt, trotz vieler Mahnungen.
Ich wünsche mir, dass das, sagen wir mal, dieses taktische, diese Auseinandersetzung zwischen NATO und Koalition, dass das sehr schnell zu Ende kommt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt viele Menschen, viele Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel setzen.
Dass dieser Wunsch vorerst unerfüllt blieb, liegt nicht zuletzt an ihm. Der französische Außenminister Alain Juppé will die NATO unter fast allen Umständen vom Libyen-Einsatz fernhalten. Die Kontrolle des Waffenembargos etwa wollte er heute der EU andienen, aber seine Kollegen lehnten ab. Europa verschärft die Sanktionen, es leistet humanitäre Hilfe und es weiß, was es will.
Die Europäische Union ist sich einig, dass das System Gaddafi zu Ende ist und dass der Diktator gehen muss.
Aber nicht durch Gewalt, wie der türkische Premier Erdogan heute betonte. Wir wollen, dass die Probleme in Libyen durch die Libyer selbst gelöst werden. Ganz offensichtlich sieht die Türkei diesen Grundsatz durch die bisher geflogenen Angriffe nicht gewahrt und blockierte deshalb bis heute Abend ebenfalls jede Entscheidung.
Zum Streit in der NATO eine Einschätzung von Rolf-Dieter Krause live aus Brüssel.
Es sind harte, teilweise hitzige Auseinandersetzungen, die sich heute bei der NATO abspielen. Zeitweise haben Botschafter unter Protest den Saal verlassen. Zeitweise tagten sie ohne den NATO-Generalsekretär weiter. Eitelkeiten spielen dabei eine Rolle, aber auch eine sehr grundsätzliche Diskussion darüber, was gegenüber Libyen eigentlich erlaubt ist. Das UN-Mandat erlaubt sehr viel, aber nur, um die Zivilbevölkerung zu schützen, nicht um Gaddafi aus dem Amt zu bomben. Genau das will Frankreich offenbar, seine Partner aber nicht. Damit zurück nach Hamburg.
Die regimetreuen Truppen in Libyen sind durch den internationalen Militäreinsatz weiter unter Druck. Nach neuen Angriffswellen aus der Luft und von See aus melden die USA und Großbritannien Fortschritte beim Umsetzen des Flugverbots. Getroffen wurde auch ein Gebäude im Süden der Hauptstadt Tripolis, laut US-Armee ein Kommandozentrum der Gaddafi-Truppen. Deren Vormarsch auf Benghazi konnte nach Berichten von Aufständischen offenbar gestoppt werden.
Sie patrouillieren durch die Straßen mit veralteten Waffen, aber siegesgewiss. Die Aufständischen scheinen Benghazi inzwischen unter Kontrolle zu haben. Noch vergangene Nacht hatte es Kämpfe gegeben mit Milizionären Gaddafis, die sich offenbar noch in Libyens zweitgrößter Stadt verschanzt hatten. Die Leute haben sich gegenseitig so gut unterstützt, sagt er. Es gibt zwar nicht alles zu kaufen, aber die notwendigen Dinge, die gibt es. Gott sei Dank. Ein Checkpoint der Aufständischen bei Adjdabia. Die Stadt steht offenbar noch immer unter dem Beschuss der Truppen Gaddafis. Ebenso Misrata und Al-Sintan südwestlich von Tripolis, trotz angeblicher Waffenruhe. Doch insgesamt scheinen die Angriffe der internationalen Luftstreitkräfte Wirkung gezeigt zu haben, auch in der Hauptstadt Tripolis. Getroffen wurde vor allem ein Stützpunkt, in dem nach Auffassung der Alliierten Gaddafi residiert. Nach letzten Meldungen haben die USA am Abend erneut Raketen auf libysche Ziele abgefeuert. Amr Moussa, der Sprecher der Arabischen Liga, räumte heute Morgen beim Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ein Missverständnis aus. Noch gestern hatte er angemerkt, dass man zum Schutz von Zivilisten keine Militäroperationen brauche. Heute dagegen: Wir haben der UNO noch einmal gesagt, dass wir die Entscheidung vorbehaltlos unterstützen, eine Flugverbotszone einzurichten, um die Angriffe auf libysche Bürger, auf Zivilisten zu beenden. Die Aufständischen im Osten des Landes feiern das militärische Eingreifen der Alliierten, obwohl auch durch deren Angriffe Zivilisten zu Schaden kommen können.
Wie der internationale Militäreinsatz bei den Menschen in Tripolis aufgenommen wird, dazu unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Tripolis, einen Tag nach dem Angriff auf den Gaddafi-Compound. Die Menschen hier sind empört. Diese Kreuzritter wollen doch nur unser Land zerstören, weil sie unser Öl wollen, sagen sie hier. Der Zorn auf die Politik des Westens wächst. Diesen Zorn haben wir heute Nachmittag allerdings nicht zu spüren bekommen, als wir in Tripolis gedreht haben. Die Menschen waren sehr freundlich zu uns. Das hat auch etwas mit der Politik der Bundesregierung zu tun. Allerdings sind diese Stimmungen hier in Tripolis auch gesteuert vom Regime. Das darf man nicht vergessen.
Über den Kurs der Bundesregierung in der Libyen-Krise wird weiter diskutiert. Kritik daran, dass die Bundeswehr nicht am Militäreinsatz beteiligt ist, wies Kanzlerin Merkel erneut zurück. Deutschland wolle die NATO-Partner durch ein stärkeres Engagement in Afghanistan entlasten. Bereits am Mittwoch werde das Kabinett dafür ein Mandat für Airbags-Aufklärungsflüge beschließen. Im Übrigen, so Merkel, habe es auch schon UN-Missionen gegeben, an denen Deutschland beteiligt war und andere Bündnispartner nicht.
Erklärungsversuche der Bundeskanzlerin. Deutschland habe im Sicherheitsrat zwar nicht für die Libyen-Resolution gestimmt, sei aber keineswegs dagegen.
Die Mehrheit des UN-Sicherheitsrates hat sich dafür ausgesprochen. Deshalb habe ich in Paris auch deutlich gemacht, dass die beschlossene Resolution jetzt auch unsere Resolution ist und dass wir natürlich uns wünschen, dass sie erfolgreich umgesetzt wird.
Der SPD-Vorsitzende hatte noch am Freitag Verständnis für die Enthaltung geäußert. Jetzt wirft seine Generalsekretärin der Regierung einen Schlingerkurs vor.
Deutschland hat sich isoliert und versucht jetzt, wenn man Frau Merkel zuhört, das Ganze zu korrigieren. Im Nachhinein ist das jetzt doch die Resolution der Bundesregierung. Ja, warum hat man ihr dann nicht zugestimmt?
Selbst in der CDU gibt es deutliche Kritik an der Bundesregierung.
Wir hätten uns besser eindeutig an die Seite der europäischen Partner, der NATO-Partner gestellt. Dann hätte es an unserer Position keinen Zweifel gegeben. Und dafür hätten wir uns auch nicht militärisch engagieren müssen. Dass wir uns hier zurückhalten, ist richtig. Aber bei einer entscheidenden politischen Frage hätte es eine klare Position der Bundesrepublik geben müssen.
Dass ausgerechnet die Linkspartei die Stimmenthaltung lobt, dürfte der Bundeskanzlerin kaum gefallen. Auch die Grünen tun sich schwer, eine eindeutige Haltung zum Kampfeinsatz gegen Gaddafi zu finden. Eine Woche vor den wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vermeiden die meisten Parteien klare Worte zum militärischen Vorgehen in Libyen. In der Unionsfraktion gibt es kaum verhohlenen Unmut über den deutschen Sonderweg. Die Kritiker befürchten durch die Zurückhaltung der Bundesregierung einen schweren Schaden für die gemeinsame europäische Außenpolitik.
Im Jemen verliert Präsident Saleh immer mehr an Unterstützung. Nachdem er gestern das gesamte Kabinett entlassen hatte, kündigten ihm heute ranghohe Politiker und Offiziere die Gefolgschaft. In der Hauptstadt Sanaa feierten tausende Menschen die Nachricht und forderten den Rücktritt des seit 32 Jahren herrschenden Präsidenten. Auch Armeeangehörige schlossen sich den Protesten an, die schon seit einem Monat andauern. Dabei wurden bislang mehr als 100 Demonstranten getötet.
Auch in Syrien dauern die Proteste an. Gestern waren in der Stadt Dara im Süden des Landes erneut tausende Demonstranten gegen Präsident Assad auf die Straßen gegangen. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften waren ein Demonstrant getötet und 60 Menschen verletzt worden. An der heutigen Trauerkundgebung nahmen wieder tausende Protestierer teil. Sie fordern das Ende des seit 48 Jahren geltenden Ausnahmezustandes und politische Freiheiten.
Zum Militäreinsatz in Libyen und zu den Unruhen in der arabischen Welt sende das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter tagesschau.de. 10 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Japan ist die Lage am Katastrophenreaktor Fukushima noch immer nicht unter Kontrolle. Auch das Meerwasser vor der Anlage ist verseucht. Wie der Betreiber TEPCO heute mitteilte, erhöhte sich die radioaktive Belastung um ein Vielfaches. Über Block 3, der hochgefährliches Plutonium enthält, stieg stundenlang Rauch auf. Später bildete sich auch über Block 2 Qualm. TEPCO räumte ein, das Atomkraftwerk nicht ordnungsgemäß gewartet zu haben.
Kein gutes Zeichen an einem Tag, der die Wende bringen sollte. Dunkler Rauch über Reaktor Block 3, erst tiefschwarz-dunkel, dann immer heller. Zwar steigt die radioaktive Strahlung nicht an, vorsorglich aber werden die Arbeiter abgezogen. Sie hatten seit Stunden die Brennstäbe im Innern mit Wasser gekühlt. Wir wissen im Moment noch nicht, was da gerade vor sich geht. Das kann viele Gründe haben. Wir entschuldigen uns von Herzen bei den Menschen in Fukushima. Auch im japanischen Fernsehen versuchen Experten, den aufsteigenden Rauch zu erklären. Das Kühlwasser soll im Moment bei etwa 60 Grad liegen. Im Innern des Reaktors 3 könne es also nicht übermäßig heiß sein. Auch ein Kurzschluss sei unmöglich. Der Block sei noch nicht unter Strom. Anders als in den Reaktorblöcken 1 und 2. Innenansichten aus dem Kontrollraum. Lang erwartet fließt hier jetzt wieder der Strom. Techniker prüfen die Messgeräte. Das Kühlsystem wurde aber noch nicht wieder in Betrieb genommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Amano, hält die Lage am AKW Fukushima weiter für kritisch. Immer größer die Sorge um radioaktiv belastete Nahrungsmittel. Nicht wir, aber die japanische Regierung hat Messungen vorgenommen. Einige Proben von Trinkwasser, Milch und Gemüse sind radioaktiv belastet. Sie übersteigen die erlaubten Grenzwerte. Aus der gesamten Präfektur Fukushima soll nun keine Milch mehr in den Handel kommen. Auch Gemüse aus 4 weiteren Regionen darf nicht mehr verkauft werden. In 9 Präfekturen, auch in Tokio, wurden inzwischen Spuren von radioaktivem Jod und Cäsium im Trinkwasser gefunden.
Die Wartung wichtiger Teile des Kühlsystems, darunter das Notstromaggregat, soll immer wieder verschleppt worden sein. Ein Fehler, der schon vor dem Erdbeben festgestellt wurde. Es wirft kein gutes Licht auf ein Management, das jetzt eine nukleare Katastrophe abwenden soll.
Am Tag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine Neuauflage der Koalition von CDU und SPD ab. Die Sozialdemokraten wollen mit der CDU Sondierungsgespräche aufnehmen. Das beschloss der SPD-Landesvorstand am Abend. Erst danach werde entschieden, ob weitere Sondierungen notwendig seien. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis blieb die CDU trotz deutlicher Verluste mit 32,5% stärkste Kraft. Ihr folgt die Linkspartei mit 23,7%. Danach kommt die SPD mit 21,5%. Die Grünen schafften mit 7,1% den Wiedereinzug in den Landtag. Draußen bleiben die FDP mit 3,8% und die rechtsextreme NPD mit 4,6%. Die anderen Parteien erreichten zusammen 6,8%.
Nach der Wahl ist vor den 2 Wahlen. Gerne würde Angela Merkel nach Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt auch Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz zum Sieg verhelfen. Doch deren Chancen sind eher gering. Und auch im CDU-Stammland Baden-Württemberg wird es Umfragen zufolge eng werden. Dennoch.
Ich gehe da sehr optimistisch hin und werde alles dafür tun, dass die Ernsthaftigkeit der Landtagswahlen auch gekoppelt wird mit den notwendigen Erfolgen.
Allerdings schwächelt der Lieblingspartner der Union, Guido Westerwelle, hier auf Wahlkampf in Mannheim, will sich zur gestrigen Niederlage heute nicht äußern, sein Generalsekretär diplomatisch.
Ein solches Ergebnis wie jetzt am Wochenende zeigt ja, dass wir weiter sehr genau zuhören müssen, was von der FDP erwartet wird, wo die Kritik an der FDP geäußert wird. Und dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Aus meiner Sicht ist die Konsequenz, Klarheit zu zeigen.
Die SPD nur dritte Kraft im Magdeburger Landtag. Für das nächste Wochenende rechnet sie sich mehr Chancen aus und setzt auf ein Thema.
Sachsen-Anhalt war sehr stark landespolitisch geprägt. Das wird in Baden-Württemberg insbesondere und Rheinland-Pfalz am nächsten Sonntag anders sein. Das Thema Atom wird hier eine große Rolle spielen.
Davon könnten die Grünen profitieren, die in Baden-Württemberg ganz groß herauskommen wollen.
Wir wollen alles daran setzen, dass es einen ersten grünen Ministerpräsidenten gibt.
Den Chefsessel hatte sich die Linkspartei für Sachsen-Anhalt gewünscht, wie es aussieht, vergeblich. Für Sonntag ist das Ziel bescheidener, dann will man sich schon zuprosten, wenn man überhaupt in beide Landtage einzieht.
Cheftrainer Jupp Heynckes verlässt zum Saisonende den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Er lehnte eine Vertragsverlängerung um ein Jahr ab. Heynckes sagte, er habe schon vorab betont, er wolle sich nach 2 Jahren bei Bayer Leverkusen zurückziehen. Nachfolger soll Robin Dutt werden, derzeit Trainer beim SC Freiburg. Dutt erhält zunächst einen 2-Jahres-Vertrag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. März.
Das Hoch über Mittel- und Westeuropa sorgt bei uns in Deutschland auch in den kommenden Tagen für meist sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen allmählich an, sodass am Donnerstag im Südwesten bis zu 20 Grad möglich sind.
Die Nacht verläuft meist klar. Im Norden teilweise dichte Wolken, aus denen es vereinzelt etwas nieseln kann. Morgen am Tag wieder sonniges Märzwetter, hier und da ein paar Schleierwolken. Über dem Norden halten sich teilweise dichte Wolken. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, am Meer mäßiger bis frischer Wind. Heute Nacht 4 Grad im Norden und minus 6 Grad an den Alpen. Am Tag 17 Grad im Raum Köln und 7 Grad an der Ostsee. Die Aussichten. Auch am Mittwoch viel Sonnenschein, in der Nordosthälfte hier und da Wolken. Auch am Donnerstag frühlingshaftes Wetter, im Norden und Nordosten ist es allerdings wolkig. Auch am Freitag in der Südhälfte viel Sonne, sonst neben Sonne einige Wolken. Im Norden vereinzelt Regen, am Freitag wird es zunächst im Norden kälter.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buro, darin Krieg und Frieden, wie die deutschen Parteien mit dem Libyen-Einsatz hadern und Reise in die Vergangenheit, ein Besuch in deutschen Atomkraftwerken.